Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Gatekeeper zum amerikanischen Traum und den absoluten Traumwohnung. Über den New Yorker Immobilienmarkt und wie da gerade jetzt die spannendsten Deals gemacht werden. Luxusmakler Sebastian Steiner.
Das gehobene Segment des Marktes behauptet sich immer in New York. Und love it or hate it, aber das sagt eben was über diese Maschine New York aus, die auch viele neue Millionäre, neue Multimillionäre jeden Tag schafft, die eben mit ihrem Talent hier in die Stadt kommen und sagen, du, jetzt versuchen wir es hier und dann auch sehr erfolgreich sind.
Für 8 Millionen Dollar eine Wohnung kaufen und sie ein Jahr später für 12 Millionen Dollar verkaufen. 4 Millionen plus in so kurzer Zeit. Wenn die Immobilienmärkte weltweit einbrechen, werden in New York Big Deals gemacht. Off-Market-Deals, sogenannte Whisper-Listings und Schattenbestände. Wo es die gibt und wie das funktioniert, das erklärt Sebastian Steiner, Luxusmakler und Gatekeeper zu den Top-Adressen in einer Stadt, in der allein 345.000 Millionäre leben und die Richlist aus der ganzen Welt schaut. Und alle haben einen großen Appetit darauf, ihr Vermögen zu vermehren. Sebastian ist heute zum zweiten Mal bei Tomorrow. Beim letzten Mal haben wir über die 250 Millionen Dollar Apartments in den sogenannten Supertowern gesprochen. Jetzt schaut Sebastian für uns auf den gerade erschienenen Immobilien Market Report in New York. Seine Analyse, warum in Midtown Manhattan gerade richtig verhandelt werden kann, wieso es aber Objekte gibt, bei denen man sich auch mit 10 oder 50 Millionen Dollar nicht einfach einkaufen kann, sondern erst nach einem strengen Auswahlverfahren bewerben muss. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Wer mitdiskutieren möchte, in der neuen Q&A-Funktion bei Spotify und gern den Channel abonnieren. Jetzt aber New York New Rules. Viel Spaß in der Welt von Luxusmakler Sebastian Steiner. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cupra. Seit 3 Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit 3 Jahren geht es uns darum, Gamechangern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Sebastian, good to see you, man. Welcome back by Tomorrow.
Ja, super, toll, dass wir es wieder zusammen schaffen. Das war jetzt auch schon in ein paar Monaten her, das letzte Mal, und ich freue mich wieder dabei zu sein.
Ja, große Ehre und natürlich für mich große Freude, weil die Podcasts mit dir sind deshalb immer so cool, weil du natürlich beim Podcasten immer in den schönsten Immobilien der Welt sitzt. Deshalb vielleicht die Frage, wo bist du jetzt?
Ja, das ist natürlich, ich bin natürlich Vertriebler und habe natürlich jetzt mich hier mit dir hingesetzt. Ich sitze gerade in einem meiner sogenannten Listings an der am Central Park auf der Fifth Avenue. Die Adresse heißt 825 Fifth Avenue und das ist einer der prominentesten oder auch der exklusivsten Gebäude hier in Manhattan, ganz speziell hier auch am Park. Wir sind hier auf der 64. Straße und Central Park. Also die 5. geht ja östlich am Central Park entlang und wir gucken hier auf den Zoo. für die Zuhörer, die schon einmal hier in New York waren, da gibt es ja einen kleinen süßen Zoo in New York, in Central Park, wo ich auch persönlich häufig hingehe mit meinen Kindern. Und wir gucken auf den Zoo und dann eben südlich von uns auf diese spektakuläre Skyline mit den ganzen großen Supertalls, so die Wolkenkratzer.
Wow. Und ich nehme an, du verkaufst das Objekt. Wie teuer ist es und was ist das Besondere an dem Apartment?
Das Objekt, die Lokalität ist natürlich einzigartig. Wir haben dieses Objekt momentan für 6 Millionen US-Dollar auf dem Markt. Und das hat in Anführungsstrichen nur ein Schlafzimmer. Es liegt auf rund 150 Quadratmetern. Und meine Kundin, eine Schweizerin Kundin, die hat es vor 5 Jahren gekauft und verbringt einfach zu wenig Zeit in dieser Wohnung und hat sich dann gesagt, es würde doch Sinn machen, das dann auch mal wieder zu veräußern. Und warum der Preis? Da werden sich natürlich einige Zuhörer dann die Gedanken machen, wow, 6 Millionen für eine Wohnung mit 150 Quadratmeter und nur einem Schlafzimmer. Das ist natürlich viel Geld, ist es auch. Aber hier in Manhattan musst du natürlich immer dazu sehen, wo bist du, in welcher Nachbarschaft bist du, was für Aussichten hast du. Und wir sind hier in den 60ern, also in den 60er die Straßen, also in der unteren Hälfte vom Central Park. Das geht ja über die 60er, 70er, 80er, 90er und dann bis zur 110., wo ich dann persönlich wohne mit meiner Familie. Das ist dann der nördliche Teil des Central Parks. Und aber die 60ern sind schon so eine der Top-Adressen, weil man eben zu Fuß nach Midtown kann, Top-Restaurants hier hat. Und wir sind hier natürlich jetzt in diesem Gebäude, sind wir auf dem 12. Stockwerk. Das heißt, wir haben super tolle Aussichten über den Park, über den Zoo. Man hört sogar manchmal noch die Seelöwen aus dem Zoo, was unheimlich schön ist. Und hat eben diese Sichten auf Manhattan, auf die Manhattan Skyline, die eben so grandios ist. Deswegen eben der Preis. Und das Apartment ist eben auch toll eingerichtet. Wir hatten damals Pembroke & Eaves hat es gemacht als Interior Designer, als Innenarchitekten. Das sind von Architectural Digest sind das die Top 100. Architectural Digest bringt ja jedes Jahr eine Liste raus mit ihren Top 100 Innenarchitekten und da sind sie eine davon. Also das Apartment ist auch von innen her spektakulär, tolle Kunst natürlich auch. So setzt sich eben der Preis zusammen. Und das versuchen wir jetzt gerade natürlich zu verkaufen. Und ich zeige das relativ häufig. Mal sehen, was der Markt dazu sagt, wo der Preis dann schlussendlich landet.
Aber wow, Sebastian, da sind wir schon mitten in deinem Business. Wie ist das jetzt für dich? Was ist dein Blick auf das Immobilienbusiness? Und starten wir mit der Immobilie, die du da jetzt anbietest. Hast du dich gefreut, als die Kundin aus der Schweiz angerufen hat und hat gesagt, hey Sebastian, ich möchte es auf den Markt geben, ich nutze das nicht? Oder hast du gesagt, oh wow, ist schwieriger Zeitpunkt, warte lieber noch etwas? Was war deine Empfehlung dabei?
Also so eine Wohnung zu haben, jetzt bei mir persönlich in dem Sortiment, in meinem Angebot, das ist natürlich super. Das können nicht viele Makler. Da würde sich jeder Makler, glaube ich, hier in New York drüber freuen, über diese Adresse und über dieses Listing. Es ist auch eine wahnsinnig tolle Wohnung. Das muss man dazu sagen. Vom Stil her, von der Lokalität. Ich wiederhole mich hier. Aber natürlich, also die Zeit, gerade letztes Jahr, 2023, war nicht einfach. Also ich glaube, der Markt ist auch im Gesamten, ich glaube, da kommen jetzt so die ersten Statistiken raus, der gesamte New Yorker Immobilienmarkt ist um knapp 28% zurückgegangen. Das heißt jetzt immer noch, also das muss man immer noch so ein bisschen relativieren. Also wir sind jetzt, ich glaube, von 32 Milliarden an Verkäufen in der Stadt sind wir auf 28 oder so runtergegangen oder nee, sogar noch mehr. Also 28% zurück. Also letztes Jahr war es sicherlich nicht einfach. Der Luxusmarkt, was wiederum das Interessante ist, also der Luxusmarkt, der obere, der gehobene Markt, der bei uns so ab 4 Millionen anfängt, ist in Anführungsstrichen nur 8% zurückgegangen letztes Jahr statistisch. Das heißt, der hat sich eigentlich relativ gut behauptet. Wiederum 2021, 2022, so die Corona-Hotspot, Zeit, die war natürlich grandios. Also da sind wir, hatten wir einen Deal nach dem anderen. Und dass sich natürlich ein Markt dann mal wieder so ein bisschen sortiert und auch ein bisschen zurückgeht, ist auch total normal so. Da muss ich dann wieder über New York nachdenken. Das ist wieder schön über New York, weil es dann schon wieder relativ stabil ist. Die Preise sind relativ stabil hier, auch wenn sich der Markt mal so ein bisschen seitwärts begibt. Das ist eben das Schöne hier an New York. Also wer wenig Risiko eingehen will, der macht hier eigentlich in New York nichts Falsches.
Heißt das, dass diese Luxusimmobilien 4 Millionen plus, dass die immer gehen, egal wie die Weltlage ist, egal ob wir gerade zwei Kriege haben, eine Weltwirtschaftskrise, Luxusimmobilien in New York gehen immer deiner Einschätzung nach?
Ja, du hast gerade zwei wirklich relevante Punkte getroffen. Letztes Jahr, und ich kann mich noch gut daran erinnern, Anfang letzten Jahres, da waren einfach viele Unannehmlichkeiten oder auch viele Ungewissheiten im Weltmarkt, muss man dazu sagen. Also wir hatten natürlich auch den Krieg in Osteuropa, der hier nicht unbedingt viel groß eine Rolle spielt, aber es ist natürlich eine gewisse Ungewissheit. Man weiß nicht ganz genau, wo es hingeht. Mittlerweile weiß man, okay, das ist sehr schade, was dort passiert, aber das wird wahrscheinlich irgendwann über die nächsten, ja, das wird noch eine lange Zeit dauern, bis das gesolved wird. Aber man kann sich so ein bisschen damit auseinandersetzen jetzt. Dazu kam natürlich auch eben durch die wirtschaftliche Abflachung hier in den USA dazu und natürlich auch die steigenden Zinsen. Das heißt, Kunden, die jetzt gerade im Markt sein würden, denken sich aber auch, okay, jetzt warte ich erstmal ab, bis sich so ein bisschen die Ungewissheit geregelt hat und dann steige ich in den Markt ein. Und das sehen wir jetzt gerade in diesem Jahr. Dieses Jahr läuft der Markt wirklich wieder gut an. Es ist auch wirklich eine totale 180-Grad-Kehrtwendung, auch in meinen Gesprächen zu meinen Kunden. Ich bin auch momentan aktiv, glaube ich, in 4 Verhandlungen in der Stadt. Und da sind die Gespräche ganz anders, als sie letztes Jahr waren. Von daher, letztes Jahr war nicht einfach, muss man ganz klar so sagen. Aber dadurch haben jetzt natürlich auch die Kunden, die Käufer hier in New York so ein bisschen schon die Oberhand und man kriegt wirklich gute Deals momentan hin hier.
Total spannend. New York, Manhattan ist ja deshalb besonders spannend, weil es einfach diese unfassbare Dichte gibt an Millionären. 345.000 Millionäre wohnen da. 345.000. 15.470 Multimillionäre und 59 Milliardäre. Das ist ja schon mal irgendwie, wow, eine Spending Power, die nicht viele Regionen zu bieten haben, oder?
Ja, also das haut mich auch immer wieder vom Sockel. Also der sogenannte Wealth, der hier in dieser Stadt ist, natürlich auch gibt es da Gründe, warum so viele Leute hier sind oder auch hier hinziehen, weil eben das Netzwerken eben wichtig ist. Und es ist nicht einfach, das kenne ich auch von meinen Kunden, aus Geld mehr Geld zu machen. Da tun sich alle mit schwer. Also viele meiner Kunden versuchen einfach nur ihren Wert aufrechtzuerhalten, dort konservativer dran zu gehen. Aber diese Dichte des Wealth, also ist schon einzigartig hier in der Stadt. Und deswegen bleibt dieser Immobilienmarkt eigentlich auch stabil, weil neue Zugänge, neue wohlhabende Leute, neues Talent, was eben auch in die Stadt hier hinzieht, dann eben auch viel Geld verdient, sich dann eben auch entweder Wohnungen mieten oder auch dann kaufen, ist eben so. Und das bleibt eben auch so hier. Google hat, ich glaube, über 3,5 Milliarden jetzt noch investiert in der Stadt über die letzten Jahre. Die ganzen großen Tech-Companies, die ganzen großen Medizinfirmen, die ganzen großen Consulting-Firmen, alle sind sie hier, weil eben New York ein Magnet ist für cleveres Talent. Und das hält diesen Markt eben so stabil.
Was aber auch spannend ist, Sebastian, dass es eben 345.000 Millionäre gibt. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Besitzerin des Apartments, das du jetzt verkaufst für 6 Millionen oder verkaufen sollst, ist eine Schweizerin.
Ja, also du hast natürlich auch viele, viele, viele Leute, die hier investieren. Zum großen Teil natürlich auch meine Kunden, die ich eben aus der sogenannten Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, also aus dem deutschsprachigen Raum repräsentiere, die hier eben investieren oder investiert haben und sich sagen, das ist eine clevere, langfristige Anlage hier. Und der Markt lebt vom internationalen Käufer. Du kannst hier nicht nur alles bestreiten von dem New Yorker, was ein Großteil ist des ganzen Immobilienmarktes, Also Generation über Generation, die Leute, die hier schon groß werden, also so wie auch meine Kinder, die werden, sind ja auch volle Stadtkinder in New York und werden hier groß in dieser tollen Stadt. Und ich denke mal, dass wir auch hier über die nächsten Zeit bleiben werden und auch, hoffe ich mal, über die nächsten Generationen bleiben werden. Aber zu deinem Punkt, Tom, also du hast eben einen großen Anteil von internationalen Investoren, die sich eben sagen, okay, langfristig, das macht Sinn, hier in New York zu investieren. Ich investiere in das Betongold, ich investiere in den US-Dollar damit und habe damit eine stabile Grundlage, die mich auch eventuell, wenn es zu Hause nicht mal so ganz smooth läuft, hier, dass es eben eine stabile Wertanlage ist.
Und jetzt hast du diese Wertanlage da, 6 Millionen. Was denkst du, wie lange wird es dauern, bis du sie verkauft bekommst?
Auch tolle Frage. Also hier gehen wir jetzt natürlich sehr ins Detail, was eben der Markt, der Immobilienmarkt hier so komplex macht, dass du eben verschiedene Formen des sogenannten Ownerships hast. Du hast nicht nur Apartmentwohnungen, wo du eben auch einen Grundbucheintrag kaufst, also wo du wirklich deine vier Wände kaufst und dort einen rechtlichen Eintrag im Grundbuch hast. So kann man das vergleichen ins Deutsche, sondern du hast auch sogenannte Genossenschaftsgebäude. Und die Genossenschaftsgebäude, da kaufst du die Anteile am Gebäude, die eben dann auf deine vier Wände zugeschnitten sind, aber du kaufst dir nur Anteile, also sogenannte Shares an deinem Gebäude. Und dies wird kontrolliert von einem sogenannten Board, also einem Aufsichtsrat. Und dieser Aufsichtsrat, wenn du jetzt hier eine Wohnung kaufen möchtest in so einem Gebäude, und das macht einen sehr, sehr großen Anteil des gesamten Immobilienmarkts hier in New York aus, die sogenannten Cooperatives. Also du hast die Condominium, was die Apartments sind, und dann hast du die Cooperatives, was diese Genossenschaftsgebäude sind. Und dort musst du aber eben als Käufer, als potenziellen Käufer, also erst unterschreibst du den Vertrag mit deinem Kunden, wirst natürlich da auch so ein bisschen gewettet, was sind deine finanziellen Hintergründe, und dann musst du aber durch ein sogenanntes Board Interview. Und das Board Interview, also der Aufsichtsrat dieses Gebäudes, wird dann entscheiden, ob du aufgenommen wirst in diesen Club oder nicht. Und die können dich auch regelrecht also denyen und können auch sagen, nein, mussten keine Begründung dazu geben. Und deswegen jetzt hier, um deine Frage zu beantworten, das dauert eigentlich ein bisschen länger. Wir sind jetzt ungefähr seit 4 Monaten auf dem Markt und es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauern, weil eben nicht viele, auch gerade internationale Käufer, sich diesen ganzen Prozess antun möchten. Und wenn ich, das muss ich ganz ehrlich, ganz offen sagen, also wenn ich einen internationalen Kunden habe, der eventuell finanziell qualifiziert ist, sage ich aber ganz transparent, die Cooperatives, also diese Genossenschaftsgebäude, das ist ein ganz anderes Animal, um in diesen Gebäuden aufgenommen zu werden, weil du musst eben durch diesen ganzen Prozess durch und du musst Steuererklärungen einreichen, du musst deine Referenzletters haben, und das sind nicht irgendwie so von irgendeinem damaligen Grundschulschüler, Mitschüler von dir, sondern das müssen alles Briefe sein, die wirklich Hand und Fuß haben von Leuten, die das Board wahrscheinlich kennt. Also das ist alles sehr komplex. Und deswegen sprichst du hier mit meiner Immobilie, die ich jetzt gerade, in der ich gerade sitze, von meiner Kundin, sprichst du eigentlich einen relativ kleinen Kreis an von Leuten, die sich A, das einmal erst erlauben können und B, überhaupt durch diesen ganzen Prozess durchlaufen möchten, weil der Prozess kann auch dann wiederum 2 Monate sein, bis du mal irgendwann dann hoffentlich das Ja bekommst von dem Aufsichtsrat des Gebäudes. Also das dauert ein bisschen länger, aber wir haben da Zeit und ich habe natürlich auch das Vertrauen meiner Kundin, die ich schon über viele Jahre kenne, und das wird sich auf jeden Fall verkaufen, auch zu einem guten Preis, und wir müssen einfach jetzt sehen, dass wir einen richtig qualifizierten Käufer hier durch die Tür bekommen.
Sebastian, bitte nochmal langsam, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich jetzt den Tomorrow-Podcast höre und bin total begeistert von dem, was du da gerade anbietest, und ich sage, hey, 6 Millionen habe ich zufällig gerade liegen, ich möchte die kaufen, dass ich es nicht reicht, dass ich dich anrufe und sage, hey, komm, let's make a deal, ich kaufe 6 Millionen, hier sind sie, sondern ich muss noch durch ein Bewerbungsinterview beim Board gehen?
Ja, genau, so sieht's aus. Das ist eben so, dass das Gebäude, also das ist unglaublich, das ist auch was Einzigartiges, ist auch was Einzigartiges für die USA. Das gibt es in dem Sinne nur gesehen hier in New York. Das wurde damals mal in den 60ern, wurde das mal irgendwann erfunden. wo sich eben Leute gesagt haben, wir wollen kontrollieren, wer in diesem Gebäude kauft und auch verkauft und auch zu welchem Preis. Und das ist eben ganz, ganz banal und ganz straightforward so. Die Leute, die hier kaufen, wollen dann natürlich auch sehen, wer ist mein Nachbar. Und wenn mir der Nachbar nicht unbedingt gefällt oder der, sagen wir mal, der potenzielle Nachbar nicht unbedingt gefällt, dann habe ich immer das Recht, also wenn ich auf dem Board sitze, wenn ich im Aufrichtsrat sitze, habe ich immer das Recht zu sagen, okay, nein, das klappt in diesem Gebäude nicht. Und das macht diesen Markt eben unheimlich komplex. Ich habe auch einen Kunden momentan, sogar einen deutschen Kunde. Wir gucken uns in Soho, gucken wir uns Apartments an, diese schönen Loft-Apartments in den Cast-Iron-Gebäuden. Dort gucken wir uns auch Co-ops an. Die sind in aller Regel ein bisschen einfacher, die Downtown-Co-ops, als die Uptown-Co-ops, also die hier auf der Upper East Side. Das ist ein bisschen traditioneller, das ist auch ein bisschen schwerer. Aber wenn man dann einmal in diesem sogenannten Club ist, ist es die beste Adresse. Und das ist genau hier bei 825 Fifth. Das ist einer der besten Gebäude. Also wenn du wirklich in den 60ern sein möchtest und auch natürlich auf die Adresse guckst, dann ist das Top-Objekt hier. Und da haben natürlich viele Leute Lust dazu, sich mal dieser kleinen Herausforderung zu stellen und sehen, und gut, kommen wir da rein oder kommen wir da nicht rein?
Das macht aber deinen Job vermutlich auch nicht einfacher. Wenn du jetzt gute Kunden hast, mit denen du schon viele Geschäfte gemacht hast, die dich anrufen und sagen, Sebastian, hey, ich bin interessiert, ich möchte es machen. Und du musst denen dann sagen, ja, okay, du hast das Geld, aber die Leute wollen dich nicht.
Du, ich habe dort Geschichten, die wohlhabendsten Leute sind bei manchen Gebäuden dann einfach nicht reingekommen. Oder auch Stars. Manche Gebäude wollen eben auch nicht, dass sie neben einem Hollywood-Star oder neben einem Sänger oder Popband-Artist sind. Das geht in alle Facetten rein. Aber ja, es macht es nicht einfacher. Also deswegen, da musst du auch wirklich, du musst auch Access haben, du musst das Board auch dann zum Teil kennen. Oder es wäre gut, wenn du das kennst, weil dann weißt du ganz genau, wo das Board drauf guckt. In dem Bewerbungsschreiben, du kannst es so ein bisschen dann in den Nuancen, du musst ja auch ein Bewerbungsschreiben abgeben dort, also wo du sagst, warum bist du eine tolle Person, die jetzt gerade diese Wohnung dort kauft. Und da geht es dann um wirklich kleine Nuancen und wo der Punkt und das i-Tüpfelchen gesetzt wird. Und das macht meinen Job nicht einfacher, aber dafür eben interessanter. Also das ist eben nochmal eine weitere Herausforderung von diesem Markt, die eben einzigartig ist.
Wahnsinn. Ja. Und dann, Sebastian, hast du gerade was Interessantes im Nebensatz gesagt. Ich gehe davon aus, dass wir einen guten Preis bekommen. In Vorbereitung auf das Gespräch heute mit dir habe ich den New York Market Report gelesen, Real Estate Market Report. Und da steht drin, dass die sogenannte Verhandlungsbereitschaft größer geworden ist. Dass im Schnitt, ich kann die Zahlen nicht einschätzen, 9% mehr verhandelt werden kann als offenbar vorher. Heißt das, dass eben mehr Luft drin ist in diesen Deals, weil die Welt eben so ist, wie sie gerade ist? Oder wie nimmst du das wahr?
Das ist nicht so ganz so einfach, das zu erklären, weil eben dieser Markt hier so unheimlich facettenreich ist. Das heißt, du hast so viele Nachbarschaften und manche Nachbarschaften, die verkaufen sich momentan einfacher und manche Nachbarschaften verkaufen sich nicht so ganz einfach. Dass diese Statistik, die du gesehen hast, das ist natürlich ein Durchschnitt, der den ganzen gesamten Manhattan-Markt widerspiegelt. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. In diesem Apartment denke ich schon, dass wir dort, ich sage mal, bis 5, 6, 7% verhandeln müssen. Das ist auch letztendlich eingepreist. Durch jeder fühlt sich eben gut, wenn er ein bisschen verhandeln kann. Und das ist natürlich Teil meines Businesses. Man setzt sich natürlich hin und sagt, okay, das sind meine Comps. So hat sich die Nachbarschaft entwickelt. Aber jetzt setzen wir noch mal 6-7% Verhandlungsbasis darauf. Ob das jetzt 6-7% bleibt, das ist nämlich, das kommt auf den Appetit des Käufers an und natürlich auch auf den Appetit des Verkäufers. Ich kann dir aber auch jetzt Beispiele nennen im West Village unten in Downtown Manhattan, was eben eines der, auch für den europäischen Käufer eben eins so der träumerischen Nachbarschaften ist, weil sie eben, die gibt's eben diese Townhäuser, die eben 1860 gebaut worden sind, also wirklich so am Anfang von Manhattan, was eben Cobblestone-Straßen, also Steinpflasterstraßen dort unten sind. Und da gibt's eben unheimlich wenig Inventar. Ich habe zum Beispiel gerade gibt es ein Gebäude dort, das ist nicht offiziell auf dem Markt. Das wird jetzt gerade angefangen, umgebaut zu werden. Auch interessant, dort wird eben, weil das ist eben in einem denkmalgeschützten Teil des Villages. Und da wird die Fassade, die die Straße eben faced, wird eben aufrechterhalten. Und das ganze Gebäude, das ist eine alte Parkgarage. Das musst du dir mal vorstellen. Also wo wir damals unsere Autos geparkt haben, das wird jetzt in eines der exklusivsten Adressen umgebaut. Und da wird die gesamte Struktur des Hauses wird hinter der Fassade abgerissen und wird dann neu gebaut. Das heißt, von außen sieht man eigentlich nur die alte Fassade, die unheimlich schön ist. Und die wird auch so bleiben. Die muss so bleiben, weil es eben denkmalgestützt ist. Aber das gesamte Haus dahinter wird eben alles abgerissen. Und dort, das ist jetzt off-market, also das wird nicht offiziell gehandelt. Da ist aber schon 50% verkauft und da gibt es kein Rütteln oder Wenden. Also da gibt es keine Verhandlungsbasis. Das wird alles zum Top-Dollar verkauft. So wie auch andere Nachbarschaften in Tribeca North. Da hatte ich jetzt ein Projekt, was ich persönlich oder exklusiv vertreten habe. Da war die Verhandlungsbasis auch sehr wenig, weil eben es gibt nicht dort viel, viel mehr. Midtown auf der anderen Seite wurde eben viel über die Jahre gebaut, über die letzten Jahre. Da ist noch viel Inventar zu haben und da kann man momentan Riesenpreise verhandeln. Ich bin dort aktiv gerade in einer Verhandlung, auf einem größeren Apartment in einem dieser Supertalls. Ich kann keine Details leider nennen, in welchem, aber in einer dieser großen Towers. Du, und da kriegen wir momentan, also da kannst du fast bis zu 15-20% verhandeln. Das ist natürlich Top-Dollar. Also da reden wir um 20 bis 40 Millionen Objekte. Aber die Verhandlungsbasis dort ist natürlich dann dort in dieser Nachbarschaft größer als eben West Village und Tribeca. Und vielleicht auch zum Teil hier auf der Upper East Side.
Was ist deine Empfehlung für alle, die jetzt bereit sind zu investieren, die Spending Power haben? Ist deine Empfehlung zu sagen, ja, es ist jetzt eine gute Zeit, weil es kommt natürlich aufs Objekt drauf an, aber durchaus eine steigende Bereitschaft gibt, super Deals zu machen, um eben auch zu verkaufen und im Zweifel eben auch bei Leuten, die eben verkaufen müssen? Oder was wäre deine Empfehlung?
Verstehe mich nicht falsch. Ich bin Immobilienmakler. Vertrieb ist mein Geschäft. I eat what I kill. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, du, natürlich ist es eine gute Zeit. Also da bin ich selbst sehr, sehr realistisch. Und ich habe das gerade schon gesagt, du, wenn ein Kunde mich anruft und sagt, du, das ist mein Budget, das möchte ich in Manhattan investieren, aber ich möchte einen guten Deal bekommen. Wenn du nur auf einen guten Deal aus bist und wenn du nur auf Margen aus bist und nur auf Verhandlung aus bist, dann ist momentan Midtown die Nummer 1 Adresse. Da würde ich sagen, okay, dann gehen wir nach Midtown. Wenn du wirklich deine 15-20% Verhandlungsbasis haben möchtest, dann müssen wir in Midtown gucken. Wenn du aber einen super Deal, aber zu einem hohen Preis ohne Verhandlung haben möchtest, aber eben dann in einer AAA-Location am Wasser unten am Hudson River oder in der Mitte vom West Village, was eben denkmalgeschützt ist, da gibt es einfach die Verhandlungsbasis nicht. Da ist das Produkt auch sehr, sehr teuer, aber du kriegst immer noch einen tollen Deal, weil du eben in eine Nachbarschaft rein investierst, wo es nicht nach oben geht, es kann auch nicht in die Breite gehen. Da siehst du jetzt, was dort ist. Wie ich das gerade gesagt habe, da gibt es vielleicht 2-3 Parkgaragen, die jetzt noch umgebaut werden können. Aber sonst ist dort alles verkauft und ist alles denkmalgeschützt. Und da bewegen sich die Preise auch nur nach oben. Also das ist sehr teuer dort, da gibt es keine Verhandlungsbasis. Aber zumindest hast du momentan dann die Möglichkeit, durch gewisse Access to Off-Market-Listings dort einen guten Deal zu bekommen.
Du hast jetzt wieder den Begriff Off-Market-Deals genannt. Was ja interessant ist bei dem Immobilienmarkt in New York, dass er eigentlich komplett transparent ist. Das heißt, dass ja jeder Makler Zugriff auf alles hat und den Rest findet man sowieso im Internet oder auf Social Media. Aber trotzdem gibt es Off-Market-Deals. Und es gibt etwas, was ihr, glaube ich, Whisper-Listings nennt. Was genau ist das? Was versteht man darunter? Und wie kommt man rein? Wie kriegt man da die Insights?
Also der Markt zu 95% hier in New York ist transparent. Das ist so, wie ich glaube, wie in Deutschland. Ich weiß nicht ganz genau, in Deutschland kenne ich mich nicht so richtig aus, aber das ist sowas wie Immo-Scout. Also man kann hier letztendlich auf die diversen Internetseiten gehen und man sieht, 95% sieht man, was gerade offiziell gehandelt wird. Das heißt, verkauft wird von den Verkäufern und wer das auch als Makler repräsentiert. Dann ist aber 5% von dem Markt, oder sogar auch, glaube ich, ein bisschen mehr, hast du eben diesen sogenannten Off-Market- oder Whisper-Listing-Markt. Das heißt, es gibt Verkäufer, die aus diversen Gründen eben nicht offiziell an den Markt gehen. Das heißt, eventuell steht da eine Scheidung dahinter oder es gibt eventuell eine finanzielle Situation, wo eben der Verkäufer nicht will, dass seine Freunde davon wissen, dass er das gerade oder sie das gerade verkauft. Oder ja, wie gesagt, es geht gerade durch eine Scheidung durch und das Paar muss sich irgendwie jetzt die Güter trennen. Das wollen sie dann auch nicht offiziell also an die offene Glocke hängen. Und da gibt es eben Zugang durch ein sehr kleines Maklernetzwerk. Man muss hier auch verstehen, dass zu 85% aller Transactions, also aller Käufer und Verkäufer eben vertreten sind hier durch Makler. Also das heißt auf der Verkaufsseite sowie als auch auf der Kaufseite, weil eben der Markt so komplex ist. Und da musst du eben in diesen kleinen Netzwerken drin sein. Also das heißt, es gibt keine Datenbasis, Databases, wo man irgendwie sagt oder reingucken kann, was ist jetzt alles Off-Market, sondern man muss wirklich die Makler kennen und man muss diese kleinen Netzwerke kennen. Und das geht ganz einfach, wenn ich einen Kunden habe, der gerade in, sagen wir jetzt mal, ja, in Tribeca Nord für 10, 15 Millionen guckt und wir gucken online und sehen nichts, was da dort ist, was dort offiziell gehandelt wird, dann weiß ich ungefähr, wer dort die Top-Makler in dieser Nachbarschaft sind und die texte ich an oder rufe an und sage, hey, sag mal, hast du gerade was dort? Und dann kommt entweder ein Ja oder Nein zurück und wenn Ja zurück ist, dann kann man sich das angucken. Und so kommen eben diese Transaktionen zurück. Das heißt, so bekommt man Access. Ich kann das jetzt ganz zum Beispiel, kann man natürlich auch noch so ein bisschen nach oben spielen. Manche geben nur einen Access zu den Gebäuden oder zu dieser Immobilie, wenn sie einen gewissen Hintergrund vom Kunden haben. Also das wird dann schon komplex. Zum Beispiel in diesem Beispiel, was ich dir gerade gesagt habe, dieses Parkhaus im West Village, da kommst du nur rein, wenn dein Kunde vorher seinen Background öffnet. Also ich kann dort nicht einfach durch die Tür laufen und sagen, du, ich komme jetzt hier mit Max Müller und keiner kennt Max Müller. Sondern da muss schon so ein bisschen Hand und Fuß dabei sein, um überhaupt dort in diese Immobilie reinzubekommen. Aber das geht so in meiner kleinen Welt, in der ich mich hier bewege, habe ich letztendlich diese Kontakte und das ist ja auch gerade die Finesse. Wie bekomme ich Access zu gewissen Immobilien, wo andere Makler eventuell keinen Zugang haben oder keinen leichten Zugang haben? Und das ist eben so der Mehrwert neben natürlich den ganzen Verhandlungen und neben dem ganzen Spiel, was dazwischen dann nebenbei noch abläuft. Das ist eben so die Krux des Ganzen, hier in Manhattan erfolgreich zu sein für seine Kunden.
Aber heißt das für Investoren so, die Champions League des Immobilienbusinesses ist es, wenn man in diese Whisper-Listings reinkommt, oder?
Nein, nicht unbedingt. Also ich komme, viele meiner Transaktionen sind eben Immobilien, die eben offiziell zugänglich sind. Das wird ein bisschen komplexer, wenn man eben an Projekte geht, die eben viel Inventar haben. Da gibt es natürlich auch viel Schatteninventar. Das heißt, ein Projektentwickler, der irgendwie 100 Einheiten verkauft in einem Tower, der tut jetzt nicht seine 100 Einheiten auf den Markt offiziell, dass sie alle das alles sehen. Das zum Teil sind natürlich dann der Großteil hoffentlich schon verkauft. Aber da gibt es ein sogenanntes Schatteninventar. Und das Schatteninventar muss man natürlich auch kennen oder muss ich kennen als Makler, der den Käufer vertritt. Das heißt, okay, wir gehen dorthin, um uns die Wohnung ja 12C anzugucken, aber ich weiß schon, dass es auf dem Stockwerk da drüber oder zwei Stockwerke da drüber, dass es noch eine, die gleiche Unit gibt mit einem gewissen besseren Aussicht oder anderen Charakteristiken. Also das heißt, ich muss schon den Markt kennen. Ich muss einmal Access bekommen als Makler, schnellen Access, weil manchmal rufen mich Kunden am Morgen an und sagen, du, wir haben gerade ein Window von einer Stunde, können wir uns bitte heute Nachmittag um 3 Uhr die und die Immobilie angucken? Und wenn ich jetzt ein normaler Makler wäre, dann das wird wahrscheinlich schwer klappen. Aber so durch mein Netzwerk und mittlerweile auch natürlich mal durch mein Track Record, da stehen dann einem schon die Türen weit auf. Das kriegt man dann schon relativ schnell hin. Und man muss eben das Inventar kennen. Also es wird nicht alles off-market gehandelt. Das meiste, wie gesagt, 85% wird eben offiziell gehandelt und dann kommt eben diese 15% werden eben die Whisper-Listing, was eben unheimlich interessant ist, dieser kleine Markt.
Wird eigentlich zurzeit auch viel, ich sag's mal, gegambelt, gezockt, weil im Vorfeld vor diesem Podcast hast du mir erzählt von einer Immobilie am Hudson River, 67 Vestry, eine Wohnung, die vor einem Jahr für 8,5 Millionen Dollar gekauft worden ist und die jetzt irgendwie auf den Markt geht für 12 Millionen innerhalb eines Jahres. Wie kann das funktionieren?
Ja, also das ist natürlich das, genau, das ist mein Produkt, was ich als von der, auf der Verkaufsseite repräsentiert habe. Die Situation, die kenne ich, das ist jetzt kein Investor, der gesagt hat, du, ich kaufe das jetzt günstig und will das für mehr verkaufen. Das ist ein Investor, der war eigentlich sehr, sehr erfolgreich im letzten Jahr und hat sich dann eine größere Wohnung jetzt noch nebenbei gekauft. In dieser kleinen Nachbarschaft, wie gesagt, 67 Vestry, da das ist das letzte Gebäude, was eben entwickelt werden kann. Das heißt, du bist am Hudson River, du bist in Tribeca Nord, was für viele Leute die beste Nachbarschaft der Welt ist, zumindest hier in New York, und du kannst einfach nicht mehr bauen. Das heißt, diese Sichten, die du jetzt hast, diese Sichten von der Freiheitsstatue, diese Sichten, die Sonnenuntergangssichten über den Hudson River, die bleiben so für den Rest deines Lebens und für die Generationen, die dort kommen. Deswegen bewegen sich die Preise dort schon nach oben. Ob jetzt 12 Millionen gerechtfertigt ist, das muss der Markt entscheiden. Ich bin sogar auch persönlich da gerade dabei mit einem Kunden. Wir wollen wahrscheinlich dort eine Offerte reinsetzen Ende dieser Woche. Wir machen gerade noch so ein bisschen unsere Hausaufgaben. Das wird garantiert nicht bei 12 Millionen reinkommen. Also da gambeln so beide Seiten jetzt. Also das ist so ein bisschen jetzt das Spielerische, wo eben die Verkaufsseite sagt, okay, wo kann ich landen? Die Einheit ist jetzt schon seit ein paar Tagen auf dem Markt. Also das heißt, es ist bis jetzt noch nicht verkauft. Und das sagt sich jetzt auch mein Kunde, den ich als auf der Kaufseite repräsentiere, du, wir brechen uns da jetzt keinen Zacken aus der Krone, lass uns da mal einfach ein sportliches Angebot reinsetzen. Und da bin ich auch total der Freund von. Also mehr als Nein sagen können sie uns nicht. Und dann geht die Verhandlung eben weiter. Also, und das muss man hier auch in New York nicht sportlich sehen. Und dann eben versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu bekommen. Wenn man diesen gemeinsamen Nenner nicht findet, dann ist es gut. Dann ist auch, wird keine Träne dahinter weiter geheult, sondern es wird weitergemacht. Und man versucht eben dann ein anderes Immobilie zu bekommen.
Ja. Ich nehme an, da machst du dir aber auch schnell viele gute Freunde. Wenn ich bei dir 8 Millionen investiere und dann für 12 Millionen verkaufen kann, ein Jahr später, schneller kann ich das ja gar nicht verdienen.
Nee, das ist schon super. Da habe ich auch noch einige andere Beispiele. Also ich habe auch andere Beispiele, die haben wirklich toll gekauft von meinen Kunden, auch deutsche Kunden. Und die könnten das, die sind momentan nicht dabei, das zu verkaufen, aber die können es sicherlich für eine tolle Rendite jetzt momentan wieder verkaufen, wären sie im Markt. Aber das sind sie nicht. Also die halten das langfristig, weil der Markt sicherlich auch dann noch ein bisschen weiter nach oben geht. Natürlich alle, die Schwankungen hat, da haben wir uns gerade am Anfang der Konversation auch noch unterhalten. Der Markt hat natürlich Schwankungen. Aber es sind keine drastischen Schwankungen. In aller Regel wird der Markt eigentlich hier immer noch stärker. Aber ja, man muss eben schon Finesse haben. Man muss auch Mut haben, in diesen Markt einzusteigen. Das ist nicht der einfachste Markt hier, auch für den Käufer. Das ist, bis der Vertrag unterschrieben ist, legen die Nerven blank. Aber das ist eben aufregend hier. Und von der Anlage her, ich glaube, Immobilien, wenn man sichere, langfristige Anlagen hat, gibt es wenige Alternativen in der Welt.
Sebastian, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Was machst du besser als alle anderen? Und die Betonung muss in diesem Fall ja wirklich auf alle liegen, weil in New York, wenn ich es richtig verstanden habe, sind 30.000 Makler unterwegs. Und du bist gerade gewählt worden in die Top 25 in Manhattan. Du bist Top 25. Also erstmal Glückwunsch dazu. Also Wahnsinn.
Danke. Muss ich ein bisschen in Relativität ziehen hier. Die Top 25 waren jetzt nur auf Corcoran, also auf meine Firma bezogen. Gut, wir haben 2000 Makler neben den 30.000, aber das ist schon ein toller Erfolg. Ich hoffe auch, das war jetzt für den Monat Januar. Ich hoffe auch, dass ich jetzt... wenn das jetzt alles so, da werde ich sicherlich auch wieder landen, jetzt im März. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Du, ich glaube, eine Ehrlichkeit zu haben, Mut zu haben, deinen Kunden zu sagen, das ist nicht gut. Auch wenn Kunden auf mich zukommen und sagen, du, das Gebäude finde ich gut, da will ich auf jeden Fall kaufen. Wenn ich dort als Makler, wenn ich dort als Repräsentant, als Vertrauensperson meine Kunden vertrete, muss ich auch den Mut haben und sage, nein, das macht keinen Sinn aufgrund von A, B, C. Und es ist nicht einfach momentan, weil man hat eventuell dort einen gewillten Kunden, der jetzt gerade was kaufen möchte. Und man will natürlich dort jetzt auch kein blocken. Aber wenn ich das nicht sehe als gutes Investment, dann mache ich das auch bewusst hörbar. Und muss ich auch. Also, weil sonst würde ich mir selber dort keinen Gefallen tun, weil ich an eine Langfristigkeit glaube mit meinen Kunden. Und ohne Langfristigkeit bringt kein Geschäft. Das kann jeder Unternehmer, kann das in Deutschland, kann das bejahen. Jede Person, die in der freien Wirtschaft ist, also man kann versuchen, über Kurzfristigkeit viel Geld zu verdienen. Das machen sicherlich einige, auch erfolgreich. Aber ich bin dort mehr konservativ und ich suche eine Langfristigkeit mit meinen Kunden und sage denen auch so, wie ich es denke. Und letztendlich bin ich ja auch der Experte in diesem Markt. Also ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren, bin zwar noch nicht so lange dabei wie viele anderen tolle Makler hier. Aber ich habe mir da mittlerweile schon einen tollen Namen gearbeitet, aber das kommt auch nur durch Vertrauen durch meine Kunden und auch langfristiges Vertrauen. Und da gehört Ehrlichkeit dazu. Also ich glaube Ehrlichkeit, glaub an dich und zieh dein Ding durch. Es gibt immer Höhen und Tiefen im Leben, auch sicherlich bei mir. Was man in der Zeitung und in den Medien liest, sind natürlich auch in Anführungsstrichen nur die tollen Sachen. Es gibt sicherlich auch viele Tiefpunkte, auch bei mir in der Karriere gibt es viele Tiefpunkte, aber solange die Höhen dort mehr sind als die Tiefpunkte, macht das für mich absolut Sinn. Und bis jetzt, toi, 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 läuft das sehr gut.
Das Tolle in deinem Business und gerade in Manhattan ist ja, dass wirklich ja immer der nächste Deal den riesen Unterschied machen kann, weil es da ja eben für euch die Möglichkeit gibt, eben auch 100 Millionen, 200 Millionen, 250 Millionen Deals zu machen. Die Chance gibt es ja jeden Tag.
Ja, das ist schon, also kann ich mich jetzt noch daran erinnern, ich habe letzte Woche einen Deal abgeschlossen, da ging es so um 8,5 Millionen US-Dollar. Wie gesagt, es wurde geclosed, also hier in New York wird ja der Vertrag unterschrieben, es läuft so ein bisschen anders ab als in Europa. Hier wird der Vertrag unterschrieben mit einem Down-Payment. Die Verhandlung, das ist ungefähr 10 Tage, dann nochmal 10 Tage die Vertragsverhandlung und dann wird aber der Vertrag unterschrieben und das ist dann auch binding, also das ist dann, wird notariell festgehalten mit einem Downpayment und dann wird eben nach einem Monat oder 2 Monaten wird das geclosed und das war eben letzte Woche so und ich habe da mit dem Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin, das ist einer der besten Rechtsanwälte der Stadt ist hier im Immobiliensektor, mit der ich viele Transaktionen im Jahr mache. Und wir haben eben zusammen diesen Deal eben abgeschlossen. Sie hat den Einkäufer repräsentiert und währenddessen sitzen wir gerade in Verhandlungen, in vertraglichen Verhandlungen auf einem anderen. Und man schließt diesen Deal ab und wirklich 5 Minuten später gehen wieder Textmessages los und auf zum nächsten Deal. Und es ist einfach so. Aber das ist toll. Das ist toll. Das macht mich auch persönlich an. Also, weil das ist eine tolle Zeit. Und wenn ich eben tolle Mehrwerte für meine Kunden dort mitkriege und sich abends irgendwie trifft beim Drink oder Dinner und wo die Kunden dann sagen, das war das Beste, was ich jemals gemacht habe und vielen Dank nochmal. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich in diese Wohnung reinkomme oder in das Townhouse reinkomme. Und das ist einfach das Schönste für mich im Leben auf der beruflichen Seite. Und ja, es ist so die Langfristigkeit. Aber wie gesagt, es geht immer weiter. Es gibt immer weiter. Es gibt kleinere Deals, größere Deals, Deals, die auch auseinanderfallen. Letztes Jahr leider habe ich so 2, 3 große Deals verloren. Dann nagt man natürlich dann selber daran und denkt sich so, ja, was kann man da anders machen? Was hättest du anders machen können? Ich bin auch sehr selbstkritisch, muss ich sagen. Ja, ich gucke mir nach jedem Deal, gucke ich mir auch an, selbst wenn die Deal super gelaufen ist, was hätte besser laufen können? Wie könnte ich die Erfahrung für meinen Kunden einfacher machen? Und ja, wie gesagt, meine Selbstkritischkeit, die manchmal ein bisschen viel ist, da muss ich selber mit mir auch dann selbst reden und sagen, du, da hast du jetzt alles super gemacht und jetzt sei mal glücklich und nimm das Kompliment mal auf. Aber ja, das geht immer weiter hier und das macht ja eben auch das Schöne aus. Also mir macht das Spaß.
Aber mit dem, es geht immer weiter. Was ist für deine Empfehlung für alle, die jetzt investieren wollen? Verstehe ich dich richtig, dass es bei dir darum geht, hauptsächlich beste Lagen, unverbaute Lagen. Also eigentlich der Klassiker AAA ist immer ein gutes Invest, egal wie die Welt ist. Oder was wäre deine Empfehlung?
Ja, du, mit AAA kannst du nichts falsch machen. Also das ist die alte, ich bin ja auch jetzt nicht derjenige hier, der versucht, das Rad nochmal neu zu erfinden. Also du, wir gucken hier auf Statistiken zurück, und wenn du eben AAA investierst, wo die Nachbarschaft denkmalgeschützt ist oder auch wo die Aussichten protected sind. Es gibt, wie gesagt, so 2-3 Towers hier in Midtown, wo einfach nichts davor und dann dahinter gebaut werden kann. Also das geht einfach nicht. Und da machst du nichts Falsches. Und wenn du dann noch gut verhandeln kannst, dann ist das super. Und da kriegst du auch tolle langfristige Werte hin für deine Kunden. Es kommt nicht immer drauf an, wie viel Prozent kann ich jetzt verhandeln, sondern zu welchem Zeitpunkt habe ich die Möglichkeit, mir dort etwas zu kaufen. Das kommt in anderen Nachbarschaften, spielt das eben eine Rolle. Wie komme ich an diese Produkte ran? Oder wie komme ich an ein gewisses Produkt an, wo ich weiß, das kommt in 6 Monaten auf dem Markt. Wie komme ich dort, wie setze ich mich dort auf die Pole Position, dass ich dort eben den ersten Access habe? Und das mache ich natürlich auch mit meinen Kunden. Das heißt, wir hoffen, einer der ersten zu sein, die durch die Tür dort laufen und sich das Produkt angucken und dann natürlich auch die Chance haben, dort zu kaufen. Und da musst du eben vernetzt sein als Makler. Es gibt viele andere tolle Makler in dieser Stadt. Also bin ich sicherlich nicht der Einzige. Das macht eben auch mein Business so toll, weil du eben auf diesen ganzen Transaktionen hast du eben hoffentlich eben auch einen anderen talentierten Makler auf der anderen Seite. Weil wenn ich jetzt mit dem Käufer, nicht den Käufer, dann muss ich die Emotionen von dem Käufer handeln. Und der Makler, der auf der Verkaufsseite ist, muss eben seinen Verkäufer handeln. Und wir versuchen eben zusammen, wenn es Sinn macht, zusammen eben auf einen Common Denominator zu kommen. Und das ist eben das Schöne an diesem ganzen Business. Also es wird nie langweilig, es geht immer weiter und es geht immer darum, letztendlich Werte für deine Kunden zu schaffen, für meine Kunden zu schaffen.
Erlebst du, weil du eben diese besondere Marktsituation in New York hast, die so hoch attraktiv ist und natürlich so international begehrt ist, dass du auch mehr Streams aus, ich sag mal, Europa bekommst, aus der Dachregion, dass mehr Menschen sagen, okay, Immobilienmarkt hier in Deutschland im Dachbereich ist eher schwierig, teilweise ganz schwierig, dass sie lieber sagen, sie investieren in New York, sie investieren in Manhattan, als in Europa zu investieren. Beobachtest du sowas?
Absolut. Also meine Kunden, die ich hier in New York repräsentiere, die haben eigentlich ihre Wertanlagen in Deutschland, in Europa alle schon. Das heißt, wenn wir jetzt mal so den Deutschen, den Schweizer oder den europäischen Kunden im ganz Allgemeinen angucken, das ist jetzt nicht so, hey, ich habe jetzt mal ein Jahr, habe ich viel Geld gemacht und ich gehe jetzt sofort nach New York und kaufe mir dort eine Immobilie. Das heißt, in aller Regel kaufen sie sich dann Immobilien in Deutschland, auf Mallorca, auf Ibiza, auf Sylt. Dann vielleicht noch die Mehrfamilienhäuser, Investments in Berlin, München etc. Und wenn sie dann die ganzen Boxes getickt haben, also wenn sie dann da sind, dann ist vielleicht eventuell noch ein bisschen Geld dort. Und dann sagen sie sich, okay, wo macht es denn eventuell noch hinzugehen? Ich bin jetzt voll im Euro. Also das heißt, mit meinem Einkommen bin ich im Euro, mit meinen Immobilien bin ich im Euro, vielleicht im Schweizer Franken. Aber wo macht es eventuell noch Sinn, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken? Und gut, momentan dreht sich viel, ist auch viel in der Presse. Dubai, die und die Renditen. Dubai ist sehr risikoreich, denke ich. Man weiß nicht so richtig, da wird unheimlich viel gebaut gerade, wird auch, da ist die Pipeline voll. Komme ich mit der Kultur klar? Das ist natürlich auch dann so eine Sache, in die lokale Währung rein investieren. Und wenn man dann hier nach in die Staaten geht, aus meiner Sicht, und das ist total subjektiv, beantworten. Also da bin ich jetzt auch der Letzte, der irgendwie sagt, hey, komm nach New York, was machst du irgendwo in der Rest der Welt? Komm nach New York. Also da fange ich nicht an, irgendwie versuchen, da irgendwie von New York zu überzeugen. Das heißt, ich kann nur hier über die Statistiken. Ich bin ein Handwerker hier in diesem Markt und ich vertrete diesen Markt. Den Markt kenne ich eben auch gut. Aber du hast die Stabilität des US-Dollars, du hast die Stabilität der Wertanlage in New York, des Betongolds in New York. Da kannst du eigentlich langfristig nichts falsch mitmachen. Wenn du jetzt kurzfristig Geld machen willst, dann geh nach Dubai. Dann geh irgendwo anders hin. Da ist das Risiko höher. Hier hast du fast null Risiko und das wächst. Kriegst aber vielleicht auch nicht die Renditen hin, die du haben möchtest. Ja, also momentan ist hier eine gute Zeit zu kaufen. Also das kommt eben von Projekt zu Projekt drauf an und von Dynamik zu Dynamik an. Aber da kann ich sicherlich in den verschiedenen Preislagen findest du für allen was. Findest du was für 2 Millionen, findest du was für 10 Millionen, findest du was für 50 Millionen.
Du hast lange in der Karibik gelebt und gearbeitet. Wie ist dein Blick auf die Karibik als Investment?
Ja, du, toll. Also ich habe ja in den Turks und Caicos gearbeitet oder gewohnt für 10 Jahre. Wir haben auch noch unser kleines Haus dort. Wenn ich den Markt dort betrachte, also das ist toll, was dort meine Freunde, die auch noch da geblieben sind, sehr enge Freunde noch, die haben wirklich so tolle Produkte, so tolle Sachen geschaffen. Und da sind die Werte wirklich hochgegangen. Ich denke mal auch, dass diese Reise noch weitergehen wird dort unten. Habe ich natürlich auch. Kunden fragen mich von mir auch. Du, hast du noch Kontakte zu Turks und Caicos? Kannst du mir da weiterhelfen? Das mache ich natürlich auch. Es dreht sich auch bei mir natürlich zu 90% dreht sich bei mir der Manhattan-Markt. Und dann aber zu 10% mache ich ja auch Weltimmobilien. Das heißt, wenn du irgendwie was in London buchst, da bin ich jetzt nicht der Fachmann auf diesem Gebiet oder in diesem speziellen Markt oder London, Karibik, aber da habe ich sicherlich Netzwerke, die ich dann auch weiterhelfen kann. Ich habe jetzt noch einen Kunden von mir, mit der habe ich einen Makler in der Côte d'Azur zusammengebracht. Also das Netzwerk reicht natürlich dann auch weit bei mir. Aber Karibik ist gut. Turks and Caicos macht sich super. Bin ich auch immer nach wie vor noch ein Riesenfan drin in diesem Markt. Wie gesagt, wir haben unser kleines Haus dort noch, das wir auch sicherlich behalten werden. Also ich sehe das auch als eine tolle, tolle Wertanlage.
Aber lass uns doch mal den Blick auf New York nehmen, auf deinen Kernmarkt, den du hast. Klar, du bist jetzt im Apartment Central Park. Du hast aber auch schon gesagt, tolle Investments in Tribeca, tolles Investment am Hudson River. Was gibt es noch für Bereiche, wo du sagst, wow, die sind spannend, schaut euch die mal an. Wie ist es beispielsweise mit Meatpacking District?
Ja, so Meatpacking District, da gibt es gerade ein Projekt, das ist One High Line für die Leute, die schon mal in New York waren. Also erstmal geht man in Central Park, wo ich gerade sitze, und dann der zweite Park ist wahrscheinlich diese sogenannte tolle Highline. Das ist eine stillgelegte Eisenbahnschiene, die damals von Hell's Kitchen, wo damals das Schlachtvieh angekommen ist und wo dann diese kleine Eisenbahn über der Straße, also die ist im zweiten Stock letztendlich, das ganze Fleisch und Fisch zum Meatpacking District gefahren hat. Deswegen auch der Name Meatpacking District, weil dort die ganzen Metzgereien dort damals waren. Da gibt es viele tolle Projekte. Eins ist wahrscheinlich das erfolgreichste Projekt. One High Line heißt es. Tolle Architektur von dem Dänen Bjarke Ingels, der das Projekt architektonisch entworfen hat. Interior wurde von Gabellini in Shepherd gemacht. Auch eine tolle Interior Design Firma. Und das Produkt ist spektakulär, ist super. Also die verkaufen wie warme Semmeln. Also das ist wirklich, das geht toll und auch wirklich zu Top Preisen. Und ja, also man muss eben sehen, dass man eben zum richtigen Zeitpunkt dorthin kommt, dass man eben auch einen richtig guten Preis bekommt, wo man eben auch dann Zugriff zu Insider-Informationen hat. Das heißt, wie sind die Margen dort? Wie weit kann ich dort verhandeln? Es geht ja nicht nur um diesen eigenen Preis. Es geht ja nicht nur um den Verhandlungspreis. Es geht ja auch um die Closing Costs. Die Closing Costs sind ja auch hier nicht ohne. Also die verhandelt man natürlich bei Projekten dann auch noch mit ein. Aber ja, du, Meatpacking, Hell's Kitchen ist super im Kommen. Welche Nachbarschaft momentan wirklich toll ist, ist die sogenannte Nomad, Flatiron Nomad, also North of Madison Square Park. Die Nachbarschaft kommt, da habe ich 2 oder 3 Penthäuser vor 2 Jahren verkauft. Meine Kunden sind dort super happy. Also wie gesagt, facettenreich. Und es gibt stärkere Nachbarschaften, schwächere Nachbarschaften. Aber das muss man eben sehen, wenn man dann eben mit einem Kunden anfängt, sich damit zu befassen.
Was meinst du mit hohen Closing-Kosten? Was bedeutet das?
Du hast hier, die großen Kosten sind hier zwei Steuern, die du zahlst. Es gibt einmal die New York State and City and State Transfer Tax, die liegt bei rund 2,075%. Und dann hast du deine sogenannte Mansion Tax, das ist eine Luxussteuer, die bezieht sich auf alle Transaktionen über 1 Million. Das heißt, wenn du ein Objekt kaufst hier oberhalb von 1 Million, zahlst du nochmal eine zusätzliche Mansion Tax, so heißt sie, also eine Luxussteuer. Die geht jetzt nicht linear nach oben mit dem Volumen, sondern die geht ein bisschen exponentiell nach oben. Das heißt, die fängt bei 1% an bei 1 Million und dann geht die bis zu 4,95% ab Transaktionen über 25 Millionen. Die werden bei Projekten, werden die traditionell zahlt der Käufer das, diese großen Sachen. Also das heißt, du bist dann zwischen, sagen wir mal, 3% und ja, 7%. Und die werden natürlich dann Teil des Verhandlungsbasis momentan. Das heißt, ich habe hier gerade an diesem Tower, wo ich gerade gesagt habe, hier in Midtown, da konnten wir fast alle Closing Costs mit reinverhandeln. Das heißt, neben den preislichen Verhandlungen auf dem Objekt, den knallharten Verhandlungen, das heißt, wir haben auch dann diese zum großen Teil diese Closing Costs mit reinverhandelt. Das heißt, der Verkäufer zahlt diese dann auch. Und das ist aber eben die sogenannte Deal-Dynamik und das muss man eben von Projekt zu Projekt ist das eben anders. Aber da kann ich eben als der, ich stehe ja in dem Markt, da kann ich eben schon, da weiß ich schon ungefähr, was sind die Margen, wie können wir dort versuchen, einen Deal zu striken, ohne da jetzt irgendwie unrealistisch dran zu gehen.
Okay, Luxussteuer in New York, was heißt das so? Unterm Strich in etwa, was muss man damit rechnen an Nebenkosten, wenn ich jetzt etwas kaufe, sagen wir mal für 10 Millionen, wie viel Prozent Nebenkosten habe ich?
Du, 10 Millionen, da liegen wir bei 2,5% an der Mansion Tax, dann nochmal die 2, also bist du bei 4,5%. Die Makler werden hier von den Verkäufern gezahlt, das heißt beide Seiten, da muss sich der Käufer keine Gedanken drüber machen. Das heißt selbst ich, wenn ich jetzt auf der Verkaufsseite, ich werde von dem Verkäufer bezahlt, vertrete aber natürlich die Interessen meines Käufers. Und da kommen dann eben Legal Costs noch dazu. Sagen wir mal, beim 10-Millionen-Deal liegst du bei den Closing Costs bei rund 6-7%. Und die versuchst du natürlich mit reinzuarbeiten. Das heißt, dass du eben versuchst, diese Kosten eben auf die Seite des Verkäufers zu bringen. Das klappt manchmal, das klappt auch manchmal nicht. Also das muss man eben sehen, wie man dort dran geht und wie auch hart deine Positionen sind.
Sebastian, ich würde wahnsinnig gerne noch mit dir über die, ich sag mal, Downside der Immobiliensituation sprechen. Wenn man den Market Report in New York liest, sagen sie, okay, es sind anstrengende Zeiten, bedeutet aber im Grunde genommen nur, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Makler etwas länger brauchen, um die Objekte zu verkaufen, dass die Haltezeit etwas länger dauert. Aber ansonsten gehen die Immobilien weg. Also es ist anstrengender für dich zu arbeiten. Aber ansonsten sind die Luxussegmente nur in Häkchen um 8% zurückgegangen. Aber der ganze andere Markt ist dramatisch eingebrochen. Wie ist dein Blick darauf, auf diesen Markt dann eben unter 4 Millionen Dollar?
Ja, also du musst dir das Volumen angucken. Also das Volumen ist eingebrochen, der Umsatz ist eingebrochen. Von, wie gesagt, 32 runter auf Mitte 20 Milliarden. Da hast du aber immer noch einen Riesenmarkt. Und das ist eben gerade das Schöne. Also wir kommen jetzt von einem 100-Meter-Lauf, den wir in 2021, 2022 gehabt haben. Und jetzt brauchen wir eben einfach eine kleinere Verschnaufspause. Das ist ganz natürlich so. Diese Zyklen hast du immer. Also Ich freue mich immer noch, dass es unheimlich viel noch dort ist. Und du hast eben in New York, du hast eben nicht nur einen internationalen Kunden, sondern heißt, du hast auch den Kunden, die entweder verkaufen müssen oder kaufen müssen, weil sie eben in New York wohnen. Und es gibt immer Leute, auch der Amerikaner, der trennt sich und kauft ja auch mehr Immobilien in seinem Leben als, sagen wir jetzt, ein deutscher Kunde. Das heißt, das ist auch die Einstellung zu den Immobilien ist auch ganz anders. Das heißt, der Amerikaner sieht es auch schneller. Das heißt, die sagen, okay, wir kaufen jetzt eine Immobilie, die halten wir über die nächsten 7 Jahre. Das ist so der Durchschnittspreis. Und dann verkaufen wir sie wieder und hoffen eben, dass wir da in der Zwischenzeit ein bisschen mehr Geld gemacht haben und können dann sogenannt upgraden. Das heißt, viele Leute verbessern sich dann natürlich auch und verkaufen, kaufen wieder. Das heißt, das Volumen bleibt in dieser Stadt immer hoch. Das Volumen bleibt immer hoch in all diesem Marktsegment, sagen wir mal 1 Million bis 3 Millionen, weil du eben unheimlich viele Familien hast, die eben immer handeln. Das heißt, sie müssen immer irgendwie verkaufen oder sie müssen immer verkaufen über die Jahre. Und du hast eben, das ist eben auch eine große Stadt hier mit unheimlich viel Buying Power. Und das ist eben das Schöne an New York. Es bleibt, macht eben diesen Markt unheimlich stabil, weil eben viel neues Talent kommt in die Stadt, viel Talent zieht auch wieder ab. Und da hast du eben dann eben dieses Transaktionsvolumen, was eben unheimlich stabil bleibt.
Aber in dem Market Report steht auch drin, Bottomline, die Reichen werden immer reicher. Wir sehen der Aktienindex ständig neue Rekordzahlen, S&P 500 neue Rekordzahlen ständig. Und auf der anderen Seite viele Menschen, die eben nicht mehr so über die Runden kommen. Hypothekenzinsen, wenn ich es richtig sehe, gerade in New York 8%, also relativ hoch. Das heißt, dieser Gap, die Schere zwischen Arm und Reich wird noch größer? Oder wie siehst du das?
Das gehobene Segment des Marktes behauptet sich immer in New York. Und love it or hate it, aber das sagt eben was über diese Maschine New York aus, die auch viele neue Millionäre, neue Multimillionäre jeden Tag schafft, die eben mit ihrem Talent hier in die Stadt kommen und sagen, du, jetzt versuchen wir es hier und dann auch sehr erfolgreich sind. Die Zinsen haben dem Markt nicht Gutes getan, was eben zum Vergleich zu Deutschland eben hier anders ist, dass sich viele Leute, viele Käufer über die letzten Jahre einen sogenannten Mortgage, das heißt ein Darlehen gekauft oder genommen haben und sich aber diese günstigeren Zinsen über 30 Jahre gesichert haben. Das heißt, hier in Amerika kannst du dir einen Zinswert über 30 Jahre sichern. Das heißt, in Deutschland läuft das, glaube ich, ein bisschen anders ab. Das heißt, dass die Leute, die sich jetzt über die letzten 2-3 Jahren oder auch vor vielen Jahren was gekauft haben, die müssen jetzt unbedingt nicht verkaufen, weil sie eben noch dieses Top-Darlehen haben, bei irgendwie 2-3%. Es war nie bei 0% oder 1%, wie es bei euch in Deutschland gewesen ist oder auch in der europäischen Region, sondern hier waren wir immer tendenziell höher, aber hier können wir eben auch die Zinsen für über 30 Jahre einloggen. Das habe ich zum Beispiel persönlich bei meinem Apartment auch gemacht, was wir gekauft haben. Und somit ist es smooth sailing. Für Neukunden ist es natürlich dann jetzt interessant. Wie bekommen die jetzt Darlehen dran, die natürlich nicht so hoch gezinst werden? Ich habe aber auch Kunden, die wieder finanzieren und dann auch eben zu dem höheren Zinssatz finanzieren. Und somit, wie gesagt, ist der Markt bleibt eben stabil. Das obere Segment scheint sich immer wieder zu behaupten und auch als Anlagepunkt. Wenn man dort hier eine hochwertige Immobilie über 4 Millionen einkauft, ich hoffe nicht, dass ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lege, aber du kannst dir eigentlich nicht unbedingt viel falsch machen. Es kommt auf Immobilie zu Immobilie, auf Nachbarschaft zu Nachbarschaft drauf an. Deswegen habe ich gerade gesagt, ich will mich nicht, dass man jetzt irgendwann sagt, der Sebastian, der sagt nur, du kannst dir nichts falsch machen, du kannst sicherlich viel falsch machen und das würde ich dir auch sagen als Käufer. Deswegen arbeite ich ja mit dir zusammen, um dir zu sagen, was hier richtig und was falsch zu machen ist. Aber in aller Regel in dem oberen Segment kannst du hier wirklich wenig falsch machen.
Sebastian, lass uns bitte nochmal auf den anderen Immobilienbereich schauen. Der Rückgang an Büroimmobilien in New York ist ja auch dramatisch. Ein Leerstand, wenn ich es richtig gelesen habe, von 7 Millionen Quadratmetern leerstehende Offices allein in New York. Ich habe einen Satz gelesen, dass wenn man aus allen leerstehenden Büros einen Turm bauen würde, wäre der 12 Kilometer hoch.
Ja, schön. Ja, ist Dubai.
Ja. Wie bedrohlich ist das? Wie bedrohlich ist das?
Also ich, das ist absolut nicht mein Fachwissen. Ich bin kein Büromakler, kenne ich mich nicht aus. Was aber gerade interessant ist, und das ist toll, dass du das gerade zu diesem Zeitpunkt ansprichst. Ich hatte letzte Woche noch ein langes Gespräch, ein Kunde, kurzen Background. Ein Kunde von mir hat auf der Park Avenue letztes Jahr eine Immobilie mit mir gekauft. Da habe ich ihn als Käufer vertreten. Und der Kunde hat sein eigenes Family Office. Also Family Office, die für die Zuhörer, die damit nicht bewegt sind. Also das Family Office sind für wohlhabende Familien, die eben ihr eigenes Geld in-house investieren, ihre eigenen Angestellten haben und die dann eben ihre eigenen ja, Wertanlagen innerhalb der Familie investieren. Und mein Kunde, auch mittlerweile ein Freund von mir, hatte mich angesprochen, hat gesagt, du sag mal, kannst du mir irgendwie einen Makler vorstellen, der sich mit Immobilien, mit Büroimmobilien beschäftigt, weil wir müssen unseren Footprint so ein bisschen expanden. Und dann haben wir uns eben mit einem Maklerkollegen von mir, der sich 100% auf diesen Büroimmobilienmarkt spezialisiert, für eine Stunde unterhalten. Und du hast eben dieses Riesenspagat in dieser Stadt, was eben so, also wirklich irre ist. Du hast, wie du sagtest, in den C-D-Lagen, da hast du also wirklich zu 75, fast 100% Leerstände. Dann gehst du aber so in die B-Lagen, B-Plus-Lagen und in die A-Lagen, und wir nennen das hier Flight to Quality, wo alles vermietet ist. Das heißt, es ist unheimlich schwer, dort in diese A-Lagen reinzukommen, weil eben über die letzten Jahre natürlich auch die Preise runtergegangen sind, wo sich die Entwickler oder die Projektbesitzer sagen, du, gut, jetzt müssen wir schon irgendwie von unserem hohen Ross runterkommen und müssen schon ein bisschen mehr anbieten. Aber warum nicht bei uns, sondern warum bleibst du dann in deiner D- oder C-Lage, sondern komm zu uns und wir können dir einen guten Preis anbieten. Und so war auch das Gespräch, warum ich jetzt gerade so ein bisschen aushole, und so war auch das Gespräch letzte Woche. Und da sah man ganz genau, dass die A-Lagen ist unheimlich schwer reinzukommen und die haben die höchsten Mieten überhaupt. Ich kann ein Beispiel nennen, in einem neuen Gebäude, One Vanderbilt heißt es, das liegt auf der 42. Straße und zwischen der Madison Avenue und Grand Central, also liegt fast direkt gegenüber Grand Central, einer der höheren Türme, wo auch vielleicht viele, da gibt es das sogenannte The Summit, das ist auch so ein Touristenmagnet im positiven Sinne. Da kannst du hoch mit dem Aufzug und sitzt eben am Top auf diesem Skyscraper und kannst dir die ganze Stadt angucken. Das haben viele Kunden von mir, machen das jedes Mal, wenn sie hier nach New York kommen. Aber das ist eine der teuersten Adressen in New York, und da musst du dir echt mal vorstellen, da kommst du nicht rein unter $200 pro Quadratfuß. Das heißt, wenn man mal, mein Kunde hat sich das jetzt angeguckt, oder wir haben uns jetzt mal was angeguckt, der braucht irgendwie 4000 Quadratfuß. Bei $200 pro Quadratfuß wären das $800,000 im Jahr Miete für knapp 400 Quadratmeter. Das ist unglaublich, und der Tower ist fast aus vermietet. So, gehst du jetzt vier Blöcke östlich davon, also bist du in Midtown East, da findest du alles und findest es irgendwie für $50 pro Quadratfuß. Also das ist ein Riesenspagat, Riesenleerstände, und ich glaube, da muss auch der Markt in den B-, C- und D-Lagen muss sich dort neu erfinden, versuchen irgendwie die Infrastruktur des Gebäudes aufzuwerten, zu reinvestieren, die Besitzer, also sogenannte Capital Expenditures machen, es eben attraktiver zu machen für die Mieter, die dann irgendwann langsam wieder zurückkommen. Was eben toll ist, und du hast es gerade gesagt, die ganzen Firmen kommen von einer Hose zur anderen in ihrem Aktienwerk. Das heißt, sie haben auch viel Money to play with und geben das Geld eben natürlich auch aus. Hier ist natürlich alles nach Angebot und Nachfrage und ist wahrscheinlich einer der effektivsten Immobilienmärkte der Welt. Aber der Büromarkt hat sicherlich schwer zu tun, aber in den A-Lagen findest du fast keinen Platz.
Es bleibt spannend. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Insights und wirklich für den, wie immer, spannenden Blick auf den wahrscheinlich spannendsten Immobilienmarkt der Welt, den du da bei dir hast.
Toll, toll, toll. Tom, auch dir nochmal ein persönliches Kompliment. Ich verfolge deinen Podcast immer sehr gerne und sehr aufschlussreich, sehr toll, sehr emotional auch, und freue mich immer wieder bei dir zu sein, und ich hoffe, deinen Zuhörern macht es Spaß, und ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte.
Super gern und komm jederzeit wieder, und ich muss dich wahrscheinlich nicht fragen, Sebastian, wie dein Tag weitergeht. Ich nehme an, du gehst raus und machst noch irgendwie tolle, tolle Deals, oder?
Versuchen wir. Alles gut. Aber ich muss jetzt, wie gesagt, seit 11 Uhr läuft ein anderer Anruf. Da geht es über eine Immobilie in Midtown. Da bin ich jetzt sofort am Telefon und muss mich dann mit meinen Kunden einwählen und mit den Rechtsanwälten, dass wir da versuchen, da einen tollen Abschluss heute oder morgen hinzubekommen.
Dann good luck für dich. Alles Liebe für dich, für deine Familie. Alles, alles Liebe.
Tom, vielen Dank.
Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf Ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.